die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Wir melden uns nach der Sommerpause mit einem Dauerbrenner-Thema zurück. Wir, das bin ich, Bettina Besler, und meine Co-Moderatorin Barbara Wichtmann. Und wir haben heute zwei altbekannte GesprächspartnerInnen eingeladen. Wir unterhalten uns nämlich mit Dr. Kerstin Westphalen, der Initiatorin des Frauennetzwerks Radiologinnen@DRG und des damit assoziierten Mentoring-Programms, und mit Professor Johannes Wessling, der vielen von euch sicher bereits aus früheren Episoden dieses Podcasts bekannt ist. Kerstin Westphalen ist nach ihrer Ausbildung am Ernst-von-Bergmann-Krankenhaus in Potsdam seit inzwischen schon 14 Jahren Chefärztin des Instituts für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am DRK-Krankenhaus in Berlin-Köpenick. Ihr klinischer Schwerpunkt ist die interventionelle Radiologie und sie engagiert sich schon lange im Vorstand der DRG und der DGIR. Im Zuge ihrer Kongresspräsidentschaft beim Deutschen Röntgenkongress 2022 hat sie das Netzwerk Radiologinnen@DRG und das Mentoring-Programm für Frauen in der DRG initiiert. Und auch die Gründung des Netzwerks Nachhaltigkeit@DRG geht auf ihr Konto. Und das sind nur einige ihrer Verdienste, von denen sie sich als Ehrenamtlerin im Berliner Hockeyclub und als leidenschaftliche Skifahrerin zumindest ab und zu mal erholt. Unser zweiter Gesprächspartner, Professor Dr. Johannes Wessling, leitet seit 2013 das Zentrum für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Nuklearmedizin des Clemens-Hospitals, Raffaelsklinik und EVK Münster. Der Wachsmann-Preisträger ist seit 2018 Mitgesellschafter der Röntgendiagnostischen Fortbildung Neuss und seit 2014 im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Abdominal- und Gastrointestinaldiagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft. Er vertritt seit 2019 als Mitglied des Vorstandes der DRG die Interessen der Deutschen Krankenhausradiologie und war in diesem Jahr Präsident des Deutschen Röntgenkongresses. Aber jetzt genug der Vorrede, lasst uns direkt in unser Gespräch starten. Viel Spaß!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Radiversums. Heute sind unsere Gesprächspartner Kerstin Westphalen und Johannes Wessling. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid.
Vielen Dank.
Vielen Dank, auch. Sehr gerne.
Herzlich willkommen.
Kerstin, könntest du einmal ganz kurz umreißen, wie genau das Mentoring-Programm aufgebaut ist und wie das Netzwerk Radiologinnen@DRG eigentlich arbeitet?
Ja, also das Mentoring-Programm ist ja 2022 im Rahmen des RÖKOS entstanden und wir sind ständig im Wandel, will ich mal so sagen, weil wir ein sehr junges Netzwerk sind. Wir sind quasi aus dem Mentoring-Programm, was als Vorbereitung auf Vorträge beim Röntgenkongress dienen sollte, dann zu einem Netzwerk gewachsen. Und unsere neueste Struktur ist nun so, dass wir nicht nur jetzt durch meine Person das initiiert ist, sondern wir aus Chefärztin, Oberärztin, Assistenzärztin, aus Frauen aus der Geschäftsstelle der Deutschen Röntgengesellschaft und auch von Seiten von Coacherinnen beraten sind und wir als Gremium zusammen unsere Programme uns überlegen, wenn wir uns treffen, welche Themen wir bearbeiten wollen. Wir treffen uns immer auf dem RÖKO in Person. Wir treffen uns einmal im Jahr in einer Stadt in Deutschland, um dann im ganz privaten Rahmen Themen, die uns wichtig sind, zu bearbeiten. Wir treffen uns online und wir haben eine LinkedIn-Gruppe, in der wir uns austauschen.
Mhm. Die auch mittlerweile richtig groß geworden ist, richtig?
Ja, also wir sind insgesamt jetzt um die 200 Frauen. In der LinkedIn-Gruppe sind wir um die 100 Frauen. Wow. Und das hätten wir uns nie träumen lassen, dass wir so einen Zulauf haben. Also dass es wirklich so gut ankommt. Und das zeigt ja auch, dass wichtig ist und die Frauen auch uns treibt. Damit sind wir auch wir sind auch ein Teil natürlich des großen Diversity-Netzwerkes. Und damit sind wir auch die größte Gruppe in diesem Diversity-Netzwerk.
Mit Abstand, ja. Ja. Ist natürlich auch, muss man fairerweise sagen, sagen, die mit Abstand größte Diversitätsdimension vermutlich oder die, die mit Abstand am meisten im Fokus stand und steht, würde ich sagen. Und wo es auch am meisten drückt vielleicht. Ne?
Ja. So. Ich persönlich tue mich immer schwer, mich als Frau als diverse Gruppe anzusehen, weil ich eigentlich denke, dass wir paritätisch sind und ich mich gar nicht so unterscheide jetzt von männlicher Kultur.
Das ist korrekt, aber es ist schon rein definitionsgemäß eine der Diversitätsdimensionen, ja. Die festgelegt wurden, die Geschlechterdiversität, die ja sogar auch noch mehr als zwei Gruppen eigentlich umfasst. Aber das ist ein anderes Thema.
Ich möchte das auch gar nicht kommentieren.
Johannes, wie hast du dieses Netzwerk Radiologinnen@DRG so aus deiner Perspektive, sowohl als Klinikdirektor, aber auch als Vorstandsmitglied der DRG und zuletzt ja auch dieses Jahr als amtierender Kongresspräsident wahrgenommen? Hattest du da mal Bauchschmerzen irgendwann unterwegs, als zum Beispiel die Frauenquote für den Röko eingeführt wurde?
Naja, das Thema Frauen in der Medizin ist ja erstmal grundsätzlich für uns unübersehbar. Dafür muss man kein Vorstandsmitglied sein oder Mitglied in der DRG. Man sieht das auch in den Vorlesungen, wo der Frauenanteil weit über 50% mittlerweile liegt, also eine deutliche Verweiblichung. Also das Problem war evident, aber Kerstin Westphalen war vielleicht die erste, die für die Deutsche Röntgengesellschaft dieses Thema wirklich mal aufgenommen hat und in Form gegossen hat und auch mit Zielsetzung verbunden hat. Und das war ja eigentlich in der Planung des Röko 2022, also schon im Jahre 2021. Und ich erinnere mich an eine Vorstandssitzung, wo sie nicht nur ihr Thema Vielfalt, Leben, Zukunft gestalten vorgestellt hat, sondern ja vor allen Dingen auf diese Frauenthematik hingewiesen hat und das ehrgeizige Ziel ausgerufen hat, den Frauenanteil bei den Vortragenden auf 35% zu erhöhen. Das war mir noch gar
Hätte
nicht so.
Ich nie gedacht, dass wir das schaffen. Entschuldigung. Dass
ja, ich absolut.
Ich auch überrascht, ja.
Das war damals noch ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, weil wir tatsächlich im Erleben noch feststellen mussten, die meisten Vortragenden waren tatsächlich männlich. Und das war das erste, sagen wir mal, Erweckungserlebnis. Und ich fand das sehr, sehr gut, dass nicht nur im Rahmen der Kongressvorbereitung und in der Ausgestaltung des Themas Vielfalt, Leben, Zukunft gestalten, sondern vor allen Dingen auch im Nachgang dieses Kongresses dieses Thema jetzt, sagen wir mal, auch mit Leben gefüllt wurde und strukturiert wurde. Und die Fokusgruppen, das ist ja dann nicht nur die Fokusgruppe Radiologinnen, sondern auch Migrationsgeschichte, Yes We Can Too, Quer, dass sich diese Gruppen darunter formiert haben, um diesem Thema Diversität in all ihren Dimensionen, das war ja das Stichwort vorhin, auch wirklich dann einmal strukturell zu verankern. Und es ist, glaube ich, tatsächlich in der Natur der Sache, dass die Fokusgruppe Radiologinnen die größte ist, vielleicht auch die erfolgreichste. Und das Mentoring-Programm, und das fand ich wiederum beeindruckend, war dann tatsächlich auch mal eine praktische Hilfe schon im Vorfeld des damaligen Röntgenkongresses und hat ja dann eigentlich auch dazu geführt, dass die Messlatte gerissen wurde, Kerstin. 35% waren es ja ab Minimum. Ich weiß zumindest von Christiane Kuhl ein Jahr später, Stichwort Nachhaltigkeit, dass wir dann über 50% angelangt sind. Was will man mehr?
Wow. Ja. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also damals
Sehr gerne.
Damals war das so, als ich das vorgestellt habe in der Vorstandssitzung, war mir und auch meine Unterstützer in der DRG klar, dass das ein heißes Eisen ist, eine Frauenquote einzuführen. Und ja. Ich habe das dann versucht, über einen charmanten Move zu machen. Wir haben dann dargestellt, dass also bei den Mitgliedern der Deutschen Röntgengesellschaft der Frauenanteil bei 36% liegt und wir aber jetzt nur 35% als Frauenquote ansetzen und das 1%. Das geben wir gerne her. Ich hätte damals nie gedacht, dass wir das wirklich schaffen. Man muss aber sagen, wir haben auch aktiv was dafür getan. Also wir haben auch neue Formate dafür extra kreiert. Fit für den Dienst zum Beispiel ist so ein Erfolgsprogramm, ja. Wo wir die Planung und die Leitung in Hände von jungen Frauen, die bei mir im Mentoring-Programm waren, eigeninitiativ oder eigenverantwortlich übernommen haben. Und das hat mich wirklich auch berührt beim Kongress. Das waren Sessions, die waren erstens sehr gut besucht. Da war eine sehr wertschätzende Atmosphäre. Das hat einfach Spaß gemacht. Und da ziehe ich heute noch meinen Hut davor, dass die KollegInnen das so gut hinbekommen haben.
Das kann ich nur aus persönlicher Erfahrung auch bestätigen. Das war eine ganz tolle Entwicklung und das hat auch bis heute noch richtig positive Auswirkungen, wenn ich das heute erlebe. Was war denn eigentlich deine persönliche Motivation, das Mentoring-Programm und das Netzwerk Radiologinnen at DRG zu initiieren?
Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung, ich war ja relativ früh schon im Vorstand oder kooptiertes Mitglied im Vorstand der DGIR. Und ich war auch in vielen Untergremien und ich war auch bei Kafrat schon vor 15 Jahren und ich war immer so mehr oder weniger die einzige Frau. Und als junge Frau habe ich immer so festgestellt, irgendwie verstehen die mich alle nicht. Also wenn ich was sage, dann das ist irgendwie, die nehmen das nicht so auf, wenn ich das Gleiche sage wie ein männlicher Kollege. Das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ich glaube, da sind wir Frauen auch manchmal so ein bisschen selber schuld dran, weil wir auch zu viel reden, mag sein. Also wir müssen ganz viel lernen in der Kommunikation zwischen Mann und Frau, wie in der Ehe. Und da heraus war mein Wunsch, und ich habe das auch immer schon auf den Kongressen so empfunden, ich habe es immer sehr vermisst, dass auch Frauen Fortbildungsveranstaltungen auf der Bühne stehen. Und in der Vorbereitung von dem Kongress 2021 habe ich da schon bei der Planung mit dabei sein dürfen und hatte auch einzelne Vortragsplätze ergattern können für Frauen, weil der Standard war immer so, ja, wir kennen ja keine Frauen, die jetzt hier einen Vortrag halten können. So, also können Sie uns vielleicht helfen? Da habe ich gesagt, klar, kein Problem, ich mache das. So, und dann habe ich Folgendes festgestellt. Erstens, wenn ich Frauen in meinem Kopf hatte, die ich dann gefragt habe, die haben alle gesagt, ah nee, dann kann Mann viel besser. Nee, fragen Sie mal lieber noch weiter. So. Das war das ist ja der eine klassische Aussage. Und ich habe gemerkt, ich selber bin überhaupt nicht vernetzt mit Frauen. Also ich hatte dann vielleicht ein, zwei im Kopf, aber dann war auch schon Schluss. Und ich hatte so das Gefühl, ich öffne eine Tür für Frauen, um auf dem Kongress auf der Bühne zu stehen und einen Vortrag zu halten. Aber es will einfach auch keiner durchgehen. Gleichzeitig ist ja immer die Kritik, der man ausgesetzt ist, dass dann leicht gesagt wird, naja, es geht ja auch um Qualität.
Ne? Ja, also Frau Wetzler, ne?
Kriegt der Tina schon gerade Nackenhaare. Nein, also und dann habe ich gesagt, nee, Qualität ist gar kein Problem. Wir machen ja jetzt ein Mentoring-Programm. Und habe das einfach so mal in den Raum geworfen und habe gesagt, nee, wir bereiten die Frauen vor, brauchen sich keine Sorgen zu machen, die machen das alle super.
Wobei man ja fragen könnte, Kerstin, mal kritisch angemerkt, warum brauchen Frauen ein Mentoring-Programm?
Und das wollte ich auch gerade sagen. Ist das nicht eigentlich traurig, dass wir ein Mentoring-Programm brauchen, damit man den Frauen zutraut, dass sie auch einen Vortrag halten können?
Die kritischen Geister ruhig gestimmt sind.
Ja, genau. Aber das plaudere ich dann weiter aus dem Nähkästchen. Das haben die natürlich überhaupt nicht gebraucht. Und das haben wir auch nicht geübt. Das haben wir auch nicht geübt.
Die haben ganz andere Sachen gelernt.
Die haben ganz andere Sachen gelernt. Nein, es ging immer darum, den Frauen mehr Selbstbewusstsein zu geben, denen zu vermitteln, sie haben auch Verbündete im Saal, ihnen zu vermitteln, wie gehe ich souverän mit Fragen aus dem Publikum um, die vielleicht nicht ganz respektvoll sind mir gegenüber. Weil das ist auch meine Erfahrung, dass da der früher, jetzt nicht mehr, der Respekt oder der Mut oder der fragenden Männer, einer Frau eine kritische Frage zu stellen, also es ist größer die Gefahr als bei Kollegen.
Hast du da vielleicht auch persönliche Erfahrungen auf deinem Karriereweg, die dich geprägt haben?
Nee, ich muss sagen, ich hatte einen ganz tollen Chef, der mich bei diesen Kongressen immer wie ein Vater neben mir stand und sich dann auch vor die Leute geworfen hat. Ne? Also, und, aber nichtsdestotrotz, irgendwann war ich ja dann auch nicht mehr da, dann stand ich auch auf eigenen Füßen und daher kenne ich dieses Gefühl, dass man auch Leute im Publikum haben muss, wo man weiß, ja, die sind auf meiner Seite. Das hört sich jetzt so Frauen gegen Männer an, so meine ich das nicht. Ne? Aber es ist einfach, Ja, also wir Frauen hinterfragen uns mehr, wir sind unsicherer und wir brauchen einfach so eine stabile Umgebung, um uns dann auch selber beweisen zu können.
Ja, ich glaube gerade, also viele von den hochqualifizierten Frauen beziehungsweise High-Potential-Frauen haben ja diesen Klassiker Impostor-Syndrom, ne? Also die haben irgendwie das Gefühl, eigentlich tun sie nur so, als könnten sie was.
Ja.
Und die brauchen einfach mehr Bestätigung, ne? Die brauchen mehr Sicherheit, ein sichereres Umfeld, damit sie sich nicht die ganze Zeit vorkommen wie irgendwie so ein Hochstapler oder so, ne? Ich glaube, also ich kenne das sehr gut, dieses Gefühl.
Ja, ja, Anders, du kannst ja gleich mal was dazu sagen. Also wenn man ehrlich ist, haben ja auch junge Kollegen meistens einen Ziehvater neben ihnen, die dann sie von einem Vortrag zum nächsten begleiten als Moderatoren und immer wohlwollend ihnen gegenüber sind. Das haben wir Frauen nicht so in der Art.
Nee.
Johannes?
Also ich möchte das Rad vielleicht nochmal weiter spinnen. Ja. Nach deinem Kongress, in meiner Kongressvorbereitung, war das Thema zum Beispiel der Besetzung der Vorträger mit einer Frauenquote gar nicht so relevant wie noch zu deiner Anfangszeit, weil es eigentlich selbstverständlich war oder viel selbstverständlicher, dass man möglichst paritätisch besetzt. Wir haben das gar nicht so krampfig als Frauenquote gesehen. Das hätte man genauso gut umdichten können als eine 50% Männerquote. Und wir hatten erstaunlich wenig Schwierigkeiten, was auch vielleicht ein Indikator dafür ist, dass vieles ja schon zur Normalität übergegangen ist und geworden ist. Und das muss ja auch letztlich das Ziel sein. Man kann immer kritisch die Nase rümpfen über die Formierung solcher AGs. Und die gibt es ja immer, diese Stimmen, und die wirst du auch vernommen haben, direkt, implizit, explizit, Kerstin, über die Gründung von Nachhaltigkeit, Diversitäts-AGs, Subgruppierung. Aber es ist, glaube ich, ein extrem wichtiges Signal innerhalb einer Fachgesellschaft und auch ein notwendiges Signal. Wir haben das beispielhaft jetzt mal geschlechterneutral erlebt bei dem jungen Forum Radiologie. Das junge Forum Radiologie war ein Startsignal für die ganze junge Generation, sich zu engagieren in vielfältiger Art und Weise in der deutschen Röntgengesellschaft. Und hätte es dieses Startsignal in Form dieser Struktur nicht gegeben, dann wären wir sicherlich heute nicht so weit, wie wir tatsächlich sind. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Foren bieten, und das Ziel müsste so sein, das wäre vielleicht auch mein Wunsch, dass wir irgendwann das in Ruhe einschlafen lassen können, weil es tatsächlich zur neuen Normalität geworden ist.
Absolut. Ja, absolut. Das ist ja eigentlich der eigentliche Sinn einer Quote, ne? Die Quote ist ja was extrem umstritten ist und wo jeder eine Meinung zu hat, aber gemeinhin ist ja dann doch häufig die Tendenz, da ohne Quote passiert halt nichts. Aber diese Quote hat sehr schnell zu einem Effekt geführt, dass es eigentlich jetzt schon normal ist. Und das innerhalb von ein paar Jahren, was bemerkenswert ist, finde ich. Und ich glaube, dass das Entscheidende wirklich auch diese Begleitung im Rahmen von einem Mentoring war, dass man nicht einfach nur die Quote eingeführt und gesagt hat, so, und jetzt haben wir die Quote und fertig, das wird schon irgendwie klappen, sondern dass man es ein bisschen geframed hat. Möglicherweise ist es auch für die anderen Diversitätsdimensionen eine gute Idee, das mal zu machen.
Ich würde dein Mentoring-Programm sogar gerne fortgesetzt wissen, unabhängig vom Geschlecht, dass es ein Mentoring-Programm ist für alle, für unerfahrene Junge, die, sagen wir mal, Mentoring-Bedarf haben, um sie zu schulen und zu trainieren. Unser Thema, Bettina, war ja auch mal, die Jungen auf die Bühne zu holen, und
genau,
das gilt halt geschlechtsübergreifend. Und ich glaube, das ist uns schon sehr, sehr gut gelungen. Viele, viele Jüngere, die jetzt auch gerade im Online-Format beispielsweise des Röntgenkongresses ihre ersten Sporen verdient haben, große Themen angefasst haben. Aber ich sehe auch in vielen Bereichen noch Schulungsbedarf. Es reicht eben nicht nur, junge Leute auf die Bühne zu stellen und zu sagen, mach mal mit euren jugendlichen Elan. Sie müssen auch angeleitet werden. Da ist das Mentoring-Programm ein ganz, ganz wichtiges Programm. Aber es obliegt auch aus meiner Sicht den jeweiligen Chefinnen und Chefs der Abteilung, ob es eine Uniklinik ist oder nicht universitär, ihre Leute auch zu trainieren, zu schulen und nicht unvorbereitet in solche Veranstaltungen laufen zu lassen.
Absolut. Ich glaube auch, das ist extrem wichtig, einfach Awareness für das Thema zu schaffen. Und dann ist es ja häufig gar kein böser Gedanke, dass man da jetzt nur die Leute in seinem Umfeld einlädt, sondern das sind einfach die ersten Personen, an die man dann denkt. Und wenn man dann mehrere Frauen oder auch eine diverse Gruppe im Allgemeinen hat auftreten sehen, gesehen hat, dass die das schaffen und gut machen, dann denkt man auch im nächsten Schritt viel häufiger daran.
Also Johannes, ich bin ganz bei dir, dass man oder bei euch, dass man die Quote legalisiert sich dann irgendwann. Ne? Die braucht man nicht mehr. Und ich finde es auch wichtig, dass wir alle jungen RadiologInnen mitnehmen. Ich muss aber ein Aber sagen. Und das Aber ist, weil das auch, finde ich, in der Führungsakademie, da machen wir ja auch Fortbildungen für aufstrebende junge ÄrztInnen. Frauen brauchen aber auch Raum für sich. Also ich halte schon was davon, wenn man solche Schulungen auch mal getrennt macht, weil Frauen sich immer eher zurücknehmen und sich anders verhalten, wenn sie untereinander sind und da mehr Raum ist, sich zu entwickeln und sich auch mal was zu trauen und dann auch mal die Rückmeldung zu bekommen, wow, das war jetzt richtig gut. Das ist, glaube ich, ein nicht zu verachtender Punkt dabei.
Ja, also ich glaube, das ist dieser Safe Space einfach. Ne? Man braucht diesen Raum, den wir ja auch mit den Fokusgruppen letzten Endes versuchen, für alle Dimensionen irgendwie zu schaffen. Bei der einen mehr oder weniger erfolgreich, bei der anderen dann ist es noch schwierig, weil die Dimension an sich schon mit einem Tabu irgendwie verhaftet ist. Da ist halt dieser sichere Raum extrem wichtig. Ne? Also, wobei ich mir vorstellen könnte, also zum Beispiel das Thema Schwerbehinderung, das ist jetzt auch nichts, wo die Leute besonders offen und gerade raus sofort lospreschen. Die brauchen das genauso wie wahrscheinlich die Frauen, die aus anderen Gründen unsicher sind. Also ich glaube, jede Dimension kämpft da auch so ein bisschen mit ihren eigenen Begrenzungen. Aber das finde ich auch ganz wichtig. Also alles in einen Topf schmeißen und sagen, hier, wer Bock hat, der kommt. Da kommen dann halt auch immer nur dieselben Leute, die es vielleicht gar nicht unbedingt bräuchten.
Ist meine Vermutung. Ich bin aber trotzdem ambivalent bei dem Thema. Ich glaube, das tatsächliche Leben, das wissenschaftliche, medizinische Leben findet nun mal in einem ad minimum zweigeschlechtlichen Raum, ist auch noch eine lange Diskussion, zweigeschlechtlichen Raum statt, in dem man sich bewähren muss, in dem man aber auch gegenseitige Rücksicht nehmen muss und auch voneinander lernen muss. Und das gelingt nur miteinander und nicht in Exklusivräumen, die, sagen wir mal, den Unterschied auch oder das Risiko in sich tragen, Unterschiede zu verstetigen. Da würde ich auch durchaus unbedingt eine Gefahr sehen, auch wenn ich das natürlich intuitiv nachvollziehen kann. Aber wenn man das mal von der etwas eindimensionalen Betrachtung des Geschlechtes wegbewegen möchte zur Frage Berufsfeld insgesamt für junge Leute in einer, sagen wir mal, neuen Familienstruktur, in denen junge Leute ja auch groß werden, dann muss man es, glaube ich, aus meiner Sicht generalistischer sehen und wirklich die Frage stellen, wie tragen wir denn die Aspekte einer neuen Familienpolitik tatsächlich in die Unternehmen respektive Krankenhäuser und Praxen hinein. Dort, wo unsere jungen Leute, der Nachwuchs arbeitet und miteinander arbeiten muss und voneinander lernen muss. Und da sind möglicherweise die Zielsetzungen für beide Geschlechter übergreifend die gleiche. Aber darüber müssten wir, glaube ich, viel, viel mehr reden, als immer nur um einseitige Geschlechtsaspekte.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es braucht beides tatsächlich. Also Diversität, Diversity und Inclusion meint ja das Gemeinsame. Da geht es ja nicht darum, die Gruppen zu trennen und irgendwie ne, in ihre Räumchen zu packen und zu sagen, so, da seid ihr jetzt mal untereinander. Sondern es geht ja gerade um das, wie kommen wir alle zusammen. Und das macht am Ende den Mehrwert, den Nutzen der verschiedenen Dimensionen, sei es kognitive Diversität, sei es Diversität aus anderen Gründen. Aber trotzdem bin ich bei Kerstin, dass es auch den Safe Space braucht. Also ich glaube, es braucht tatsächlich beides, damit sie sich aus der Deckung trauen im Miteinander und wissen, okay, ich bin nicht alleine mit meiner Einschränkung, mit meiner Besonderheit, mit was auch immer, meinem Migrationshintergrund. Und also das ist zumindest die Idee des Diversity-Netzwerks mit den Fokusgruppen, zu denen ja auch eben die Radiologinnen letztlich gehören, dass die ihren Safe Space haben und gleichzeitig im gesamten Netzwerk gemeinsam arbeiten und das ja letzten Endes ein Spiegel der Gesellschaft im Idealfall sein sollte. So habe ich das zumindest gedacht und verstanden.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das war nie eine absolute Regelung, also hier die einen, dort die anderen, sondern auch dieses Selbstbewusstsein und Selbsterkennen und Selbstvertrauen gewinnen in diesem Safe Space, um dann zusammen was Tolles zu machen. Also ich finde auch, dass wir gerade beim Forum das ja sehr wohl sehen, dass die jungen Menschen ganz anders sind. Die sind schon viel, viel weiter als wir. Die gehen so selbstverständlich damit um, dass das natürlich Frauen, Männer, andere Diversitätsgruppen sind, die die denken da gar nicht drüber nach. Ich glaube, das ist mehr auch, dass, ich sage jetzt mal, Johannes, wir Alten vielleicht da jetzt erstmal noch diese Brücke brauchen, um das dann auch weiter in alle Gremien, in Kongresse, auch ins Berufsleben rüberzutragen.
Absolut, aber das zeigt ja auch, dass möglicherweise diese Geschlechterfrage in Teilen Gott sei Dank schon überwunden ist.
Ja, ja. Ja. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vom Forum Junge Radiologie. Das ist wirklich toll. Also ja. Und das ist auch ein Punkt, den ich versuche immer wieder, also ich glaube, wenn man so ein Netzwerk hat, ist es ja auch schwierig, wenn die Leute sich gefunden haben, dass sie trotzdem noch offen bleiben für neue Leute.
Ja.
Und das ist ein wesentlicher Punkt, der mich auch sehr umtreibt, das immer wieder zu vermitteln, offen zu sein, neue Leute mit in die Gruppe in den Safe Space reinzunehmen, die gleiche Wertschätzung entgegenzubringen, nicht zu gucken, was macht der andere, sondern eher, wie kann ich den anderen unterstützen oder die andere. Das ist, finde ich, mit das Schwierigste an so einem Netzwerk.
Aber das liegt manchmal auch, diese Änderung, daran, dass sich eben die Arbeitswelt und die Anforderungen, die an die Arbeitswelt gestellt werden, einfach signifikant ändern. Die Halbwertszeit von Wissen wird immer geringer, benötigte Fertigkeiten, auch die Halbwertszeit nimmt ab, zugunsten vielleicht neuer Eigenschaften, Kreativität, Empathie, ganzheitliches Denken und Arbeiten, Vernetzen. Und da sind die Stichworte wie Kollaboration, Zusammenarbeiten, wie sie alle da heißen, Wahrheit der vielen und so weiter, ja die neuen Begrifflichkeiten, die jungen Leute viel mehr zusammenführen, als das vielleicht, Kerstin, in unserer Generation der Fall gewesen sind. Und da sehe ich Frauen auch gerade mit ihren kommunikativen Fähigkeiten sogar eigentlich sehr, sehr gut aufgestellt. Und sie sind vielleicht auch Promotoren dieser Entwicklung.
Wir haben heute Morgen eine witzige Zahl gehört, die kannte ich noch nicht, dass, wenn wir jetzt mal weg von der Medizin auch in Unternehmen gucken, Frauen insbesondere in Krisensituationen rekrutiert werden. Das sagt ja auch schon ganz viel. Ne? Also ein Unternehmen, wenn gar nichts mehr geht, dann kommt die Frau. So viel zum Thema kommunikative Fähigkeit, da scheint was dran zu sein.
Aber jetzt kleiner Wermutstropfen, es gibt ja ganz praktische Probleme. Kerstin, das wirst du aus deiner Position auch wissen. Wie macht man das dann in der Umgestaltung, wenn man Frauen anstellen möchte, rein als Angestellte oder in leitende Positionen bringen? Dann kommen ja genau die de facto Probleme zutage, die ja immer wieder zu kritischen Stimmen im Hintergrund führen. Ich stelle keine Frau ein, die wird dann schwanger und dann fällt sie aus und die kommt nur halbtags oder noch weniger und damit kann ich nichts aufbauen. Und das sind ja genau die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Neutral betrachtet muss man sagen, sind eigentlich Frauen in den letzten 10, 15 Jahren aus meiner Sicht durchaus die Bildungsgewinner in einer Wissensgesellschaft die letzten Jahre. Sie schneiden tatsächlich statistisch mit in den Schulen besser ab, bis hin zum Abitur. Die Noten sind deutlich besser. Trotzdem wir haben auch diesen Female Shift, dass wir viel mehr Frauen im Studium sehen, wie eingangs erwähnt. Aber wir sehen auch, und das lässt sich auch statistisch nachweisen, die Frauen sind deutlich besser gebildet. Sie, in dem Moment, wo sie aber natürlich in die Mutterrolle gehen, dann kommt es häufig zu einer beruflichen Stagnation, während auf der Single-Ebene zumindest noch Erfolge zu verbuchen sind. Das sind, sagen wir mal, die nüchternen Zahlen, das habe nicht ich gesagt, das hat auch ein Time Magazine-Artikel schön herausgearbeitet für viele Großstädte in den USA. Und das schwingt quasi bei vielen Männern auch noch, die Entscheidung treffen, nicht nur Frauen, auch Männern, im Hinterkopf immer noch ein bisschen mit. Wie ist das, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und vielleicht doch die Chance und die Möglichkeit ergreifen zu wollen, in eine Führungsposition zu gehen. Wie ist das überhaupt vereinbar? Und ist es nicht auch hier zu eindimensional, das nur auf die Entscheidung oder die Rolle der Frau zu reduzieren? Muss man nicht auch hier den Partner mit eindenken, dieses genau zu ermöglichen? Das war mein Stichwort. Das ist ein Aspekt der Familienpolitik, der muss geschlechtsübergreifend beantwortet werden, wie man das dann de facto vor Ort lösen möchte und Chancen einräumen möchte.
Da kann ich ja schon mal spoilern. Es wird eine Podcast-Episode geben, das war das, wovon ich heute eben sprach, von heute Morgen, die wir schon aufgezeichnet, also im Kasten haben. Die wird aber im Nachgang dann erst veröffentlicht zu dieser Episode hier, wo es genau darum geht, diese Unvereinbarkeit, in Klammern das Un, von Beruf und Familie, beziehungsweise Pflegearbeit, Kinder, wie auch immer man es nennen will, welche, wo das herkommt und welche Lösungs Vorschläge es gibt, die im Übrigen leider halt überwiegend systemischer, politischer, gesellschaftlicher Natur sind, aber auch jeder Einzelne kann da was machen. Also nur so kleiner Spoiler, kleiner Eigenwerbung. Das ist ein sehr spannendes Thema. Mit vielen erschreckenden Zahlen, leider. Die Frage geht jetzt an euch beide. Also machen wir mal den Shift jetzt so ein bisschen vom Mentoring-Programm von der Fachgesellschaft hin in unseren Berufsalltag. Du hast es ja eben auch schon mal angedeutet, Johannes, dass unsere Arbeitswelt sich ja auch verändert. Mich würde interessieren, ob diese Veränderungen, die wir jetzt auf Fachgesellschaftsebene sehen und über die wir gerade gesprochen haben, für euch auch schon im klinischen Alltag oder ganz allgemein im Arbeitsalltag sichtbar werden, was die Frauenquote oder die Frauen angeht. Das war ein kleiner Cliffhanger gemeint, ich weiß. Denn genau mit dieser Frage machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Freut euch auf Teil 2 unseres Gesprächs am Montag in 2 Wochen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und freuen uns, wenn ihr unserem Podcast eine positive Bewertung auf den einschlägigen Portalen gebt und uns bei Fragen oder Anregungen schreibt an diversity@drg.de. Tschüss und bis bald.